MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Auch in dieser Woche liest Il-Yong Kim weiter aus dem Roman von Kim Ho-yeon, Frau Yoms kleiner Laden der großen Hoffnungen, in der Übersetzung von Jan-Henrik Dirks. Der ehemalige Obdachlose Doc Go hat die Nachtschicht in Frau Yoms 24-Stunden-Laden übernommen. Er ist ein wirklich ungewöhnlicher Typ. Bedächtig reagiert er auf seine Umwelt. Beim Sprechen zögert und stottert er. An seine Vergangenheit kann er sich alkoholbedingt nicht erinnern, nicht einmal daran, wie er wirklich heißt. Doc Go nennt er sich. Im Koreanischen steht das für alleine und einsam. Aber in Frau Yoms kleinem Tante-Emma-Laden in Seoul ist er nicht mehr allein. Er trifft auf allerlei Kunden und Mitarbeitende. Autor Kim Ho-yeon lässt uns hier hinter die Kulissen blicken. So auch bei der Mitarbeiterin Frau Oh, die Doc Go zunächst nicht sonderlich herzlich gegenübertritt. Was steckt hinter den mürrischen, manchmal unfreundlichen Fassaden?
Wozu Samgak-Kimbap gut ist. Drei Männer gab es, die Oh Son-suk beim besten Willen nicht verstand. Der erste war ihr Mann. In den 30 Jahren, die sie nun schon mit ihm zusammenlebte, hatte sie nie sicher sein können, was er am nächsten Tag vielleicht anstellen würde. So war es vorgekommen, dass er von einem Tag zum anderen seinen sicheren Posten als Abteilungsleiter in einem mittelständischen Unternehmen geräumt hatte, und nachdem er nach langem Hin und Her und Auf und Ab irgendwann einen Laden eröffnet und ein paar Jahre lang geführt hatte, war er plötzlich von zu Hause ausgerissen. Er war immer ein unglaublich sturer und kommunikationsunfähiger Mensch gewesen. Als er dann vor ein paar Jahren wegen einer Krankheit nach Hause zurückgekehrt war, hatte sie ihn zwar zur Rede gestellt, wie er so rücksichtslos sein könne, einfach immer nur das zu tun, wonach ihm gerade der Sinn stehe, aber er hatte ihr nicht geantwortet. In ihrer Wut hatte sie ihm immer und immer wieder dieselbe Frage entgegengeschleudert, als wollte sie ihn geißeln. Schließlich war er, vielleicht weil er einfach keine Lust hatte zu antworten, wieder von zu Hause weggegangen. So war es gekommen, dass sie nie eine Antwort von ihm erhalten hatte, dass sie jetzt nicht einmal mehr wusste, ob er überhaupt noch am Leben war, und dass sie ihn nun nicht mehr verstehen konnte und auch nicht mehr verstehen musste. Der zweite Mann, den sie nicht verstand, war ihr Sohn. Als einziges Kind, das sie ganz alleine hatte großziehen müssen, war er ihr Ein und Alles gewesen. Aber je älter er wurde, desto ähnlicher wurde er, die Gene lassen sich nicht leugnen, ihrem Mann. Als er sein Studium abgeschlossen und eine Stelle in einer großen Firma gefunden hatte, war sie noch überzeugt gewesen, dass sich die viele Mühe der Erziehung doch gelohnt habe. Aber nach einem Jahr und zwei Monaten schmiss er die Stelle, um die ihn alle beneideten, einfach hin, und das Unheil nahm seinen Lauf. Er fing an, mit Aktien zu spekulieren, verzockte dabei das Geld, das er bis dahin verdient hatte, verkündete dann, er wolle doch lieber Filmregisseur werden, ging auf irgendein entsprechendes Institut und begann, sich mit allen möglichen Faulenzern einzulassen. Dann stürzte er sich, wobei er sich das nötige Geld dafür leihen musste, in irgendein absurdes Independent-Movie-Projekt, das ihn allerdings keineswegs in die Unabhängigkeit führte, sondern auf halber Strecke scheiterte und anhaltende Depressionen und psychische Behandlung nach sich zog. Warum bloß hatte er sein komfortables, sicheres Leben aufgegeben und sich auf so riskante und abenteuerliche Dinge wie Aktienhandel und Filmproduktion eingelassen? Sie verstand es einfach nicht. Auf ihre inständige Bitte hin hatte er schließlich seine falschen Hoffnungen begraben und beschlossen, es mit der Prüfung für den Diplomatendienst zu versuchen, auf die er sich nun vorbereitete. Wenn sie allerdings sein stets bedrücktes, finsteres Gesicht sah, machte sie sich doch Sorgen, dass seine Depression vielleicht zurückkehren könnte. Und jedes Mal rief sie innerlich, »Mensch, Junge, wenn du zu viel Zeit hast, hier so depressiv rumzuhängen, dann geh lieber raus, um in der brennenden Sonne Zementsäcke zu schleppen.« Allein diese beiden unbegreiflichen männlichen Individuen, ihr Mann und ihr Sohn, hätten vollkommen ausgereicht, um ihr das Leben zur Qual zu machen. Doch zu allem Überfluss steckte nur noch ein weiterer seltsamer Zeitgenosse, ein wandelnder Magnet von Problemen, ein einziges dickes Fragezeichen, seinen Riesenschädel in ihr Leben. Doc Go, der vertrottelte Tapsebär, der seit einem Monat die Nachtschicht im 24-Stunden-Laden übernahm. Natürlich war sie schockiert gewesen, als sie, wenn auch reichlich spät, erfahren hatte, dass er früher Straßenpenner gewesen war. Aber ihre Freundin, die Chefin, war mit der Nachtschicht einfach überfordert gewesen. Und weil auch sie, Sonsuk, ihr diesbezüglich nicht hatte weiterhelfen können, hatte sie keine Möglichkeit gehabt, etwas gegen den Penner zu unternehmen. Um den Laden am Leben zu halten, wurde schließlich jede noch so kleine Hilfe gebraucht. Da konnte sie sich nicht querstellen. Glücklicherweise brachte der Tapsebär seinen nächtlichen Dienst ohne größere Schwierigkeiten über die Bühne. Er verbreitete auch weniger Gestank als befürchtet und seine Arbeitskleidung war eigentlich nicht besonders schmutzig. Als die Chefin ihr mitteilte, dass sie ihm ein Zimmer gesucht und es im Voraus bezahlt, ihm neue Kleider gekauft und ihn zum Friseur geschickt habe und aus ihm nun ein ganz neuer Mensch geworden sei, zuckte Sonsuk nur mit den Schultern. »Na, fantastisch!« Im Gegensatz zu ihrer Freundin, die als Verkörperung des Optimismus und als lebenslange Pädagogin Generationen missratener Schüler auf den rechten Weg geführt hatte, hielt sich Sonsuk lieber an ein erfrischend einfaches Sprichwort. Menschen ändern sich nicht. Oder etwas poetischer formuliert, ein Lumpen bleibt ein Lumpen, so oft man ihn auch wäscht. Sie hatte früher eine kleine Imbissstube geführt, dabei mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet und auch mit echten Horrorkunden zu tun gehabt. Die 20-jährige Teilzeitkraft, die mit dem Bargeld aus der Kasse das Weite gesucht und dann in elterlicher Anwesenheit auf der Polizeiwache ein böses Wiedersehen mit ihr erlebt hatte, der 60-jährige Stammkunde, der erst im Suff die Ladeneinrichtung demoliert und sie dann um Vergebung angefleht hatte, beide hatten hinterher lauthals über sie geflucht. Im Zweifelsfall vertraute Sonsuk eher einem Hund als einem Menschen. Ihr Jeppi und ihr Gummi, ja, die waren ihr treu. Und die betrachteten allein sie als ihr Frauchen. Deshalb glaubte sie nicht daran, dass aus diesem Tapsebär, diesem ehemaligen Straßenpenner, jemals ein richtiger Mensch werden würde. Selbst wenn er sich 20 Nächte lang nur von Knoblauchschinken und Beifußdrinks ernähren würde. Dass dieser Kerl, der mit seinen nur halb geöffneten Augen und seinen trägen, schwerfälligen Bewegungen immer wirkte, als würde er gleich einschlafen, dass dieser Eigenbrötler, der, wenn jemand den Laden betrat, sei es ein Kunde oder sie selbst, Sonsuk, immer noch jedes Mal das richtige Timing für eine anständige Begrüßung verfehlt hatte, sich einfach so ändern würde, konnte sie sich beim besten Willen nicht vorstellen. Dabei gab es wiederum etwas, das sie nicht verstand. Innerhalb von nur einer Woche war aus diesem Tapsebären vielleicht noch nicht unbedingt ein Mensch, aber doch immerhin ein durchaus passables Individuum geworden. Nach nur 3 Tagen war er mit allem vertraut gewesen, was es im Laden zu tun gab. Nach weiteren 3 Tagen hatte er sich schon erheblich flinker und geschickter bewegt. Und wenn er nun Sonsuks Blick oder dem eines Kunden begegnete, senkte er doch tatsächlich den Kopf und sagte ein Wort zur Begrüßung. Wie es ihm gelungen war, sich in so kurzer Zeit an gesellschaftliche Umgangsformen zu gewöhnen, wo es für ihn doch schon eine Herausforderung gewesen war, anderen Menschen überhaupt ins Gesicht zu sehen, von einer verbalen Begrüßung ganz zu schweigen, blieb ihr ein Rätsel. So war Dokko neben ihrem Mann und neben ihrem Sohn für Sonsuk das 3. männliche Wesen, das ihr vollkommen unbegreiflich erschien. Aber im Gegensatz zu den ersten beiden, die keinerlei Anzeichen eines Wandels erkennen ließen und sie immerfort nur enttäuschten, war Dokko, dessen Wandlung einer wahren Metamorphose gleichkam, ein ganz anderer Fall von Unbegreiflichkeit. Hatte er sich wirklich allein durch das bisschen Hilfe, dass die Chefin ihre Freundin ihm hatte zuteilwerden lassen, so verändern können? Wie mochte wohl die Vergangenheit dieses Straßenpenners ausgesehen haben, wenn er so schnell menschliche Manieren entwickeln konnte? Das hätte sie wirklich interessiert, aber weder die Chefin noch Shion hatten diesbezüglich etwas in Erfahrung bringen können. Er hatte alkoholbedingt sein Gedächtnis verloren und ließ sich nur mit Dokko anreden, ohne dass Klarheit darüber bestanden hätte, ob dies sein Vor- oder sein Familienname war. Jetzt denken Sie doch mal nach, Sie scheinen doch mittlerweile wieder einigermaßen bei Verstand zu sein.
Ich weiß nicht. Wenn ich viel nachdenke, bekomme ich Kopfschmerzen.
Jedes Mal, wenn Sonsuk ihn fragte, fuhr er sich mit seinen großen Händen durchs Gesicht und gab diese Antwort. Es war zum Verrücktwerden. Außerdem war es ihr ein Rätsel, weshalb Dokko offenbar überhaupt nicht daran interessiert war, etwas über seine Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Wenn er seine Sinne jetzt wieder einigermaßen beieinander hatte, wäre es doch ganz natürlich gewesen, etwas darüber wissen zu wollen, welche Arbeit er früher gemacht, ob er Familie gehabt und wie er einmal ausgesehen hatte. Und so beschloss sie, Dokko, diesen unbegreiflichen Kerl, einfach weiterhin als Tapsebär zu betrachten. Ein Bär war kein Hund und insofern für sie auch kein vertrauenswürdiges Wesen. Da er für sie weder begreiflich noch vertrauenswürdig war, schenkte sie ihm auch nicht sonderlich Beachtung. Die Chefin allerdings schien ihn wie einen jüngeren Bruder zu behandeln und auch Shion konnte sich mit ihm allen Anschein nach recht offen unterhalten. Wenn sie sich bei Shion während des Schichtwechsels eingehend über Dokko erkundigte, bekam sie immer nur zur Antwort, dass dieser ausgesprochen normal sei. Und dass sie zwar nicht wisse, was er gemacht habe, bevor er zum Straßenpenner geworden sei, aber das Gefühl habe, dass er bestimmt einen guten Ruf genossen habe.
Einen guten Ruf? Dieser Tapsebär? Ich halte es ja kaum aus, wenn ich mich mit ihm unterhalten muss.
Sein Stottern ist doch schon viel besser geworden. Irgendwo habe ich gehört, dass die Stimmbänder austrocknen können, wenn man so gut wie nie etwas sagt und dass das dazu führen kann, dass man anfängt zu stottern. Und ich habe ihm doch die Arbeit hier beigebracht. Ganz am Anfang hatte er absolut keine Ahnung, aber er hat alles gleich verstanden. Ich habe damals 4 Tage gebraucht, bis ich alles drauf hatte. Aber bei Dokko hat es kaum 2 Tage gedauert. Die ganzen Zigarettensorten, die hat er in ein paar Stunden auswendig gelernt. Also auf jeden Fall ist er ein guter Schüler.
Das ist ein Schäferhund auch.
Ach kommen Sie, das kann man doch wirklich nicht vergleichen. Und wenn ich sehe, wie er sich manchmal verhält, dann hat er tatsächlich so etwas wie Charisma.
Dem Horrorkunden hat er es ganz schön gezeigt. Also auf jeden Fall wirkt er wie jemand, der zumindest schon mal eine Imbissbude geführt hat.
Puh. Wird mich nicht wundern, wenn er zusammen mit irgendwelchen anderen Halunken mal Mitglied einer Gangsterbande war.
Diesen Gedanken hatte ich ehrlich gesagt am Anfang auch, aber das glaube ich eigentlich nicht. Wie ein Krimineller kommt er mir nicht vor.
Eben. Das Problem ist ja gerade, dass er anstatt im Knast am Hauptbahnhof herumgehangen hat.
Aber obdachlos zu sein ist doch kein Verbrechen.
Sie sollten anderen Menschen nicht mit solchen Vorurteilen begegnen.
Vorurteile haben ihre Berechtigung. Man muss vorsichtig sein auf dieser Welt.
Shihyun blickte drein, als wollte sie noch etwas loswerden, aber Sonsuk sah sie, du junges Ding hast ja keine Ahnung, nur schief an und setzte dem Gespräch damit ein Ende.
Die Chefin und dieses Mädchen hier waren anderen Menschen gegenüber einfach viel zu weich.
Sonsuk war überzeugt, dass es deshalb an ihr sei, sich des Ladens mit strenger Hand anzunehmen.
Als sie, nachdem sie ihrem Sohn noch das Frühstück hingestellt hatte, um 8 Uhr in den Laden kam, stand Dokku an der Kasse und döste vor sich hin. Vom Geräusch der Türglocke geweckt, öffnete er erschrocken die Augen und begrüßte sie. Sonsuk erwiderte seinen Gruß halbherzig, begab sich in die Abstellkammer und kam in der offiziellen Mitarbeiterweste wieder heraus. Dokku hatte offenbar nicht ganz begriffen, denn noch immer stand er da und hütete die Kasse. Erst als Sonsuk ihn mit der Handbewegung, mit der man auch Fliegen verscheucht, zum Gehen aufforderte, kam er hinter der Kasse hervor. Sie stand am Kassenterminal und überprüfte das verfügbare Kleingeld. Dann fragte sie, irgendwas Besonderes?
Eigentlich nicht.
Sicher?
Dokko kratzte sich am Kopf und überlegte einen Moment. Dann sagte er, sicher ist gar nichts auf der Welt.
Was sollte das denn? Sie schnaubte verächtlich. Schließlich hatte sie nicht vor, mit ihm über die Logik des Universums zu diskutieren.
Kurz darauf begann Dokko erneut, sich unbegreiflich zu verhalten. Obwohl seine Arbeitszeit ja um 8 Uhr zu Ende war, ging er nun vor dem Auslageregal auf und ab und begann, die Lebensmittel in Reih und Glied aufzustellen. Wie besessen legte er sich eine halbe Stunde lang ins Zeug, um alle Waren auf Augenhöhe fein säuberlich zu drapieren, bis ihm der Schweiß rann.
Na schön. Aber wäre es nicht angebracht gewesen, das alles in der Nacht zu erledigen, wenn es ohnehin keine Kunden gab und jetzt, wo seine Dienstzeit beendet war, einfach nach Hause zu gehen? Nein, er musste offenbar partout jetzt zu Werke schreiten, jetzt, wo Sonsuk schon den Platz an der Kasse eingenommen hatte. Und das war noch nicht alles. Als er mit dem Einräumen der Sachen fertig war, nahm er das Putzzeug und ging nach draußen, um den Plastiktisch vor dem Laden mit einem Lappen abzuwischen und vor dem Eingang zu fegen. Dann setzte er sich draußen auf die Bank, starrte die Leute an, die auf dem Weg zur Arbeit waren, trank Milch und aß Brot. Abgelaufene Ware aus dem Laden. Sonsuk kam es so vor, als vermiede es Doku absichtlich, sich in seinen Schlafraum zu begeben, weil er seine obdachlosen Instinkte noch immer nicht hatte abschütteln können. Gerade als sie beschlossen hatte, sich nicht weiter um ihn zu kümmern, sondern sich ihrer eigenen Arbeit zuzuwenden, war er mit einem Mal verschwunden. Und der Tag begann dahin zu fließen. Langweilig und uninteressant. Ein Kunde, der einen 24-Stunden-Laden betritt, wird wohl nicht davon ausgehen, dass der Verkäufer an der Kasse ihn die ganze Zeit im Blick hat. Aber häufiger als gedacht kommt es vor, dass Kunden Waren stehlen. Mit Absicht oder aus Versehen. Besonders wenn eine träge und unbeweglich wirkende Frau wie Sonsuk an der Kasse sitzt, geraten Diebe leicht in Versuchung. Sonsuk hatte dank ihrer langjährigen Erfahrung im Umgang mit Kunden einen geschärften Blick dafür, wenn etwas nicht ganz koscher aussah. Und so war es ihr nicht entgangen, dass der Junge, der kurz zuvor den Laden betreten hatte, zwei Päckchen Samgak Gimbap, in Seitan gewickelten Reis in Dreiecksform, in seiner Tasche hatte verschwinden lassen. Und das keineswegs aus Versehen. Es waren Ferien und so kamen auch vormittags immer wieder Mittel- und Oberstufenschüler in den Laden. Dieser Junge sah allerdings nicht so aus, als wären die Ferien der Grund dafür, dass er nicht zur Schule ging. Er mochte vielleicht 14 oder 15 Jahre alt sein, von ähnlicher Körpergröße wie Sonsuk, mit finsterem Gesicht und in abgetragenen Klamotten. Vielleicht einer der jugendlichen Schlägertypen, die sich grüppchenweise in der Gegend von Wonhyuro und am Elektronikmarkt von Yongsan herumtrieben. Der Junge war zwischen den Regalen hin und her gegangen, zu Sonsuk hinüberschielend, und hatte in einem Augenblick, als sie abgelenkt wirkte, flugs nach zwei Päckchen Samgak Gimbap gegriffen und sie in seiner Jackentasche versenkt. Dann ging er noch eine Weile zwischen den Regalen auf und ab und warf einen Blick auf die Uhr, um sich schließlich in Richtung Kasse zu bewegen. In dieser kurzen Zeit waren ihr 50.000 Überlegungen durch den Kopf gegangen, wie sie nun reagieren sollte. Ihr erster Gedanke war, dass es sich im Grunde nicht lohnte, sich wegen zwei Päckchen Samgak Gimbap auf eine Konfrontation mit einem Jungen einzulassen, der möglicherweise im nächsten Augenblick ein Messer zückte. Doch bald schon gewannen ihr kompromissloser Charakter und ihr Unwille, als jemand dazustehen, der sich leicht übers Ohr hauen ließ, die Oberhand. »Sagen Sie, haben Sie zufälligerweise Jamung?« fragte er. »Jamung? Haben wir nicht. Was soll das denn sein?« gab sie zurück. Als der Junge sich, offenbar nicht weiter an einer Antwort interessiert, rasch umdrehte, um zu gehen, hielt sie ihn im letzten Moment am Arm fest. Er erschrak, als hätte man ihm einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt, wandte sich um und versuchte, seinen Arm aus ihrem Griff zu befreien. »Los, her damit! Was du geklaut hast!« Sonsuk sah ihm direkt in die Augen. Er stand hilflos da, wie erstarrt. »Wird's bald! Was glaubst du, wer ich bin?« »Ey Mann, so eine Scheiße!« Der Junge gab einen genervten Seufzer von sich und griff mit der freien Hand in seine Jackentasche. Einen kurzen Moment lang schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, dass er vielleicht ein Messer herausholen könnte, und um ihre Nervosität zu vertreiben, ergriff sie seinen Arm umso fester. Der Junge holte den Samgak Gimbap hervor und legte ihn auf den Tisch. »Einen.« »Nee, mein Lieber.« Sonsuk wies mit dem Kinn auf seine Tasche. »Alles! Da auf den Tisch, bevor ich die Polizei rufe! Los doch!« Sonsuk sprach mit tiefer, drohender Stimme, wie wenn sie mit Gummi schimpfte. Da passierte es. Der Junge griff noch einmal in die Tasche, holte blitzschnell die zweite Packung Gimbap heraus und schleuderte sie Sonsuk ins Gesicht. Zack! Der Gimbap traf sie über der Nasenwurzel. Ihr wurde schwarz vor Augen und sie ließ den Arm des Jungen los. »Fuck!« Er drehte sich um und ließ Sonsuk, deren ganzes Gesicht sich taub anfühlte, hinter sich, um zu verschwinden. Gerade als er die Glastür öffnen wollte, versperrte ihm von draußen ein massiger Bär den Weg. Doku. »Hey, Jamung!« Doku öffnete die Tür, um einzutreten, und lächelte den Jungen an. Dieser trat notgedrungen einen Schritt zurück. Doku kam gemächlich herein, legte den Arm um den Jungen wie um ein bei ihm abgegebenes Postpaket und ging auf Sonsuk zu, den hilflosen Jungen mitschleifend. Sonsuk, kaum wieder halbwegs bei Sinnen, kam hinter dem Tresen hervor.
»Der Kerl hat wohl wieder vergessen zu bezahlen, was?«
»Vergessen? Bring ihn zur Polizei, na los!« schrie sie
als wollte sie dem Jungen, der immer noch von Dokkos Arm umschlungen wurde und den Kopf gesenkt hielt, ihre Worte einhämmern. Aber Dokko, den Jungen so fest eingeklemmt, dass dieser sich nicht rühren konnte, legte nur den Kopf ein wenig schief. Sonsuk wurde noch wütender. In scharfem Ton fragte sie,
»Was ist? Kennst du den?«
»Er heißt Jamung. Er fragt immer überall nach Jamung, obwohl es das hier gar nicht gibt. Der kommt auch oft, wenn ich arbeite. Heute hat er sich wohl verspätet. Was Jamung? Innere Uhr kaputt? Oder einfach verpennt?«
Dokko sprach mit ihm wie mit einem alten Kumpel, aber der Junge spitzte nur verlegen die Lippen und drückte sich vor einer Antwort.
»Was sollte das?« Hatte der Kerl womöglich, wenn Dokko Dienst hatte, jedes Mal Samgab Kimbab mitgehen lassen? Das konnte nicht sein. Die Abrechnung war immer korrekt gewesen. Oder hatte der Tapsebär sich die ganze Zeit um den Jungen gekümmert?
Zuerst war sie dankbar und erleichtert gewesen, dass Dokko so plötzlich aufgetaucht war und sich den Jungen geschnappt hatte. Nun aber stieg Groll in ihr auf.
»Der Kerl hat uns doch die ganze Zeit beklaut, jetzt mal ehrlich!«
»Nein, hat er nicht.«
»Ach nein? Der ist einfach abgehauen, ohne zu bezahlen. Und dann hat er noch mit dem Kimbab auf mich geworfen.«
Augenblicklich drehte Dokko sich um und ließ den Jungen stehen. Sein Blick wanderte von dem Jungen zu dem neben Sonsuk auf dem Boden liegenden Kimbab-Päckchen. Dann bückte er sich und betrachtete es genauer.
»Du hast... Stimmt das?«
»Aber...«
»Das geht nicht.«
»Weiß ich...« Als Sonsuk hörte, wie ruhig die beiden miteinander sprachen, wurde sie nur noch wütender. Was hatten die da untereinander auszumachen? Diejenige, die hier Wiedergutmachung verlangen sollte, war doch sie! Sie schnalzte verächtlich mit der Zunge. Da drehte Dokko sich um und hielt ihr den Kimbab entgegen. Was sollte das heißen?
Ich bezahle das.
Sonsuk schnaubte. Aber als Dokko weiter seltsam angespannt mit regloser Miene und ausgestrecktem Arm dastand, besann sie sich. Sie zögerte nicht länger und scannte den Barcode der beiden Gimba-Packungen ein. Dokko griff in seine Jackentasche, brachte einen zerknitterten 5000-Won-Schein zum Vorschein und reichte ihn Sonsuk. Sie nahm ihn entgegen, als handelte es sich um Ungeziefer, legte ihn in die Kasse und gab das Wechselgeld heraus. Trotzdem hielt Dokko ihr den Kimbab noch immer entgegen.
»Nimm das weg«, forderte sie.
Aber Dokko sagte, »Die Abrechnung ist noch nicht fertig. Werfen Sie.«
Dokko wies mit dem Kinn auf den Jungen. Verlangte er etwa von ihr, dass sie sich nun genauso verhalten solle wie der Junge vorhin?
Das war doch absurd.
Dokkos todernster Gesichtsausdruck und dann der Junge, der mit gesenktem Kopf hinter ihm stand, als erwarte er seine Hinrichtung. Ihr fehlten die Worte.
»Na los!«
Diesmal war es Dokko, der sie drängte. Sie versuchte, ihre Fassung wieder zu erlangen. Er musste damit aufhören.
»Nimm das weg! Ich werfe doch nicht mit Kimbab um mich wie dieser Rotzbengel. Nimm das Zeug mit, esst es auf, werft es weg oder macht was, sonst was damit!«
Sie war außer sich. Dokko lächelte.
Was gab es da zu lachen?
Er packte den Jungen bei der Schulter und drehte ihn in ihre Richtung.
Sie hat dir verziehen. Entschuldige dich. Wenigstens jetzt.
Der Junge neigte seinen Kopf noch ein wenig tiefer als ohnehin schon und offenbarte den doppelten Haarwirbel auf seinem Scheitel. Dann hob er den Kopf ein wenig an und piepste.
Entschuldigung.
Sonsuk winkte ab. Dokko legte den Arm auf die Schulter des Jungen wie ein Vater seinem Sohn und verließ mit ihm den Laden. Sie setzten sich draußen an den Plastiktisch und begannen in harmonischer Stimmung, den Samgab Kimbab aus der Verpackung zu schälen. Sonsuk sah eine Weile zu, wie die beiden dort zusammen aßen und lachten.
Was war da gerade passiert?
Es war ein Junge gekommen, der hatte etwas geklaut. Sie hatte ihn zur Rede gestellt und er hatte ihr den Kimbab an die Stirn geschleudert. Dann hatte er fliehen wollen, aber da war Dokko aufgetaucht und hatte ihn festgehalten. Dokko hatte die gestohlenen Sachen bezahlt und dem Jungen eine Entschuldigung abgenötigt. Und eigentlich war sie das Opfer gewesen, denn sie war bestohlen worden und hatte den Kimbab ins Gesicht bekommen. Aber weil Dokko die Sache so schnell geregelt hatte, hatte sie gar keine rechte Gelegenheit gehabt, um wütend zu werden. Normalerweise wäre sie in einem solchen Fall herumgelaufen und hätte ihrem Ärger bei jedem, der es hören wollte oder nicht, Luft gemacht. Aber seltsamerweise war ihre Wut nun weitgehend verebbt und ihr fiel fast nichts mehr ein, was sie hätte sagen können. Sie sah einfach zu, wie Doko und Jamung dort draußen gemeinsam ihren Zamgap-Gimbap frühstückten, wie Vater und Sohn. Es war ein seltsames Gefühl. Das Gefühl der Erleichterung, der Vergebung. Eine ungekannte innere Aufregung. All das gab ihr plötzlich Kraft. Dass sie in diesem sonderbaren, turbulenten Drama, in diesem Dreieck der Charaktere, eine Ecke hatte besetzen dürfen, kam ihr eigenartig und interessant zugleich vor. Und ihr war beinahe danach, ebenfalls eine Packung Samgap-Gimbap aufzureißen und sich zu den beiden dort an den Tisch zu setzen. Doko musste sich die ganze Zeit um Jamung gekümmert haben, sonst hätte der Junge Dokos Anweisungen nicht so brav Folge geleistet. Ihre Stirn fühlte sich noch immer ein wenig taub an, aber dass sie, die bisher kaum jemanden etwas nachgesehen hatte, sich heute für ihre Verhältnisse so untypisch gab, hatte auch für sie etwas Erfrischendes. Mit anderen Worten, sie hatte gute Laune bekommen. Eigenartigerweise begannen, wenn sie Doko begegnete, ihr Unverständnis und ihre Genervtheit nun einem sonderbaren Gefühl der Sicherheit zu weichen. Tatsächlich betraf das nicht nur Sonsuk, sondern die gesamte Atmosphäre im Laden. Diese begann sich zu wandeln, wie wenn sich im Laufe des Vormittags die Richtung der Sonnenstrahlen allmählich verändert. Mit einem Mal begannen die Großmütterchen aus dem Viertel, die den 24-Stunden-Laden immer als zu teuer betrachtet hatten und zum Einkaufen nur in die kleinen Lebensmittelläden in den Gassen oder in den Supermarkt gegangen waren, den Laden aufzusuchen. Und wenn sie durch die Glastür hereinkamen und zwischen den Regalen umherschlenderten, hätte man den Eindruck gewinnen können, sie befänden sich auf einem Ausflug. Die Großmütterchen klopften Doko, wenn er gerade beim Saubermachen war, freundlich auf den Rücken und erkundigten sich nach diesem und jenem, und Doko führte sie zwischen den Regalen umher und machte sie auf 2+1 oder 1+1 Sonderangebote aufmerksam. »Wenn Sie das hier und das hier nehmen, dann können Sie richtig sparen.«
»Oh, dann ist es ja noch billiger als im Supermarkt. Was hab ich dir gesagt? Ein 24-Stunden-Laden muss nicht teuer sein. Wie gut, dass uns dieser Herr über alles so hervorragend informiert. Unsere Augen sind ja auch nicht mehr so gut, da können wir vieles gar nicht genau lesen. Woher sollen wir denn wissen, dass man zwei zum Preis von einem bekommt, und woher sollen wir wissen, ob das dann auch genauso stimmt?«
Doku nahm den Einkaufskorb mit den Sachen, welche die alten Damen ausgewählt hatten, stellte ihn vor Sonsuk ab und lächelte.
Sie fühlte sich an einen Golden Retriever erinnert, der brav den von Frauchen geworfenen Ball apportiert hat und nun zur Belohnung sein Leckerli einforderte.
Doch halt! Was tat er denn nun? Nachdem die Bezahlung abgeschlossen war, nahm er den vollen Korb und ging gemeinsam mit den Frauen nach draußen. Etwas später kehrte er mit dem leeren Korb wieder zurück. Als sie sich erkundigte, was das zu bedeuten habe, erklärte er, er habe den Frauen die Sachen nach Hause gebracht, weil er den Eindruck gehabt habe, sie hätten sonst so schwer tragen müssen. War das jetzt die neueste Art von Lieferservice? Sonsuk war sprachlos. Dokus altersehrfürchtigem Lieferdienst war es allerdings zu verdanken, dass die Großmütterchen nun zur Stammkundschaft gehörten und am Vormittag für deutlich höheren Umsatz sorgten. Jetzt in den Ferien brachten sie außerdem oft ihre Enkelkinder mit, die sich darauf verstanden, in der Süßwarenecke Omas Kleingeld hervorzulocken.
»Wie kommt denn das? Der Vormittagsverkauf wirft jetzt irgendwie viel mehr Geld ab?« wunderte sich die Chefin.
Sonsuk beeilte sich, darauf hinzuweisen, wie eifrig sie sich bemühe, den Verkauf am Vormittag anzukurbeln. Dabei war sie darauf bedacht, sämtliche Lorbeeren allein einzuheimsen und ließ Dokos Bemühungen um die Anwerbung der zahlreichen Großmütter und Enkelkinder wohlweislich unerwähnt. Zumindest besaß sie so viel Anstand, Doku gegenüber nun etwas sanfter und aufgeschlossener aufzutreten.
Il-Yong Kim mit einer weiteren Folge aus dem Roman Frau Yoms Kleiner Laden der großen Hoffnungen von Kim Ho-yeon. Aus dem Koreanischen von Jan-Henrik Dirks. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch bei Random House Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. In Stuttgart soll in diesen Minuten der erste Prozess rund um das mutmaßliche Reichsbürgernetzwerk Gruppe Reuß beginnen. Mehrere Männer sind angeklagt, weil sie einen Staatsstreich geplant haben sollen. Jonas Valentin Weber aus der NDR Nachrichtenredaktion mit weiteren Informationen.
Ja, das Verfahren, das heute beginnt, ist der erste von 3 Mammutprozessen gegen die Gruppe. Erstmal sitzen jetzt 9 Männer auf der Anklagebank. Sie sollen im Wesentlichen der militärische Arm des Netzwerks gewesen sein. Gegen den mutmaßlichen Kopf der Gruppe, dabei handelt es sich um den Frankfurter Geschäftsmann Reuß, startet der Prozess erst in gut 3 Wochen. Insgesamt sind 27 Personen angeklagt, die geplant haben sollen, die Bundesregierung zu stürzen. Und zwar gewaltsam, unter anderem mit einem Sturm auf den Bundestag und einer Entführung des Bundespräsidenten.
Nach der Kundgebung von Islamisten in Hamburg haben die Bundestagsfraktionen härtere Maßnahmen gefordert. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Kador forderte in der Welt,